für diese Atmosphäre, die hier ist. Es ist die Gegenwart Gottes. Ja, es ist, als ich zum Glauben an Jesus kam, da haben wir immer dieses Lied gesungen, das ist ja urlange her, komm in unsere Mitte, o Herr. Und dann haben wir mit Begeisterung gesungen, haben gesagt, Gott soll kommen in unsere Mitte. Und einige Zeit später haben wir im Glauben festgestellt, Gott ist ja da. So, ich muss ihn im Grunde nicht herbeibeten, sondern er ist überall. So. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn man jetzt sagt, komm in unsere Mitte, oh Herr, oder komm, es ist irgendwie Unglaube, weil er ist ja schon da. Aber dann einige Zeit später erlebte ich etwas, was ich beschreiben möchte mit der manifesten Gegenwart Gottes. Das ist ein Unterschied, die Allgegenwart Gottes. Gott ist allgegenwärtig, er ist immer und überall da, an jedem Ort dieser Welt. Ist er präsent, wartet darauf, Menschen zu begegnen, überall. An jedem Ort, im dunkelsten Ort, den du dir vorstellen kannst, Gott ist da, weil er so groß ist. Er erfüllt das ganze All. Die Bibel sagt, in ihm leben, weben und sind wir. Das heißt, es gibt keinen Platz, wo Gott nicht wäre, weil er größer ist als alles. Es ist eigentlich logisch und einleuchtend, wenn wir verstehen, wie groß Gott ist. So, er ist allgegenwärtig. Er ist an dem schmutzigsten Ort dieser Welt, ist Gott. Wenn ein Mensch an diesem schmutzigen Ort plötzlich aufruft und sagt, Gott, ich brauche dich, ist er sofort manifest da und wird antworten. Das heißt, Gott ist überall allgegenwärtig, also er ist allgegenwärtig, aber er manifestiert sich nicht überall. Oder ein anderes Wort für Manifestation wäre, er offenbart sich nicht überall. Es ist im Grunde dasselbe Wort, was wir im 1. Korintherbrief finden, auch im Zusammenhang der Gaben des Geistes. Ein Offenbarwerden Gottes, dass er spürbar, erfahrbar ist. Das ist er nicht überall. Sondern dass diese Manifestation Gottes oder dieses Offenbaren Gottes hat etwas zu tun mit dem Hunger unseres Herzens. Die Bibel sagt, wenn wir hungrig und durstig sind nach ihm, dann wird er sich schauen lassen. Wir können seine Gegenwart, seine manifeste Gegenwart, können wir nicht einkaufen. Wir können nicht durch Werke es irgendwie bewerkstelligen, dass Gott kommt, sondern es ist ein Gnadenmoment. Aber die Bibel sagt im Jesaja 55, auf ihr Durstigen kommt alle und kauft, kauft. Aber wie? Ohne Geld. Also mit anderen Worten, nicht über die Basis von Leistung können wir dieses Offenbarwerden Gottes erkaufen. Aber durch einen Hunger und durch einen Durst, dass er kommt. Und als ich die ersten 10 Jahre als Pastor gedient hatte, die Dinge liefen echt gut, es war Segen da, Leute hatten sich bekehrt, es passierte zumindest mehr, als ich sonst in meinem Umfeld wahrgenommen hatte. Wir waren sehr dankbar über all das, was passierte in Kassel und Umgebung und so weiter. Und ich wurde eingeladen zu diversen Konferenzen und Sprechen. All die Dinge, die ich nie mir vorgestellt hätte, sie geschahen, weil ich war ja jemand gewesen, der ursprünglich total schüchtern gewesen ist. Ja, ich war ein sehr schüchterner, zurückhaltender Mensch früher gewesen, was ich jetzt einfach nicht mehr bin. Das bin ich nicht mehr. Aber ich war so. Ich war komplett schüchtern. Als ich meine Wiedergeburt erlebt hatte mit 15 Jahren, dann konnte ich zwar so dem Einzelnen in der Schule von Jesus erzählen, so 1:1, aber irgendwo mich mal hinstellen und was von Jesus sagen, das kriegte ich einfach nicht auf die Reihe. Ja, und ich wollte mich taufen lassen, aber ich habe mich nicht taufen lassen, weil da musste man ein Zeugnis erzählen vor anderen Leuten. Und da habe ich mich einfach nicht getraut, deshalb bin ich nicht getauft worden. Und dann war ich von der Ekklesia aus bei einer Freizeit gewesen, da waren ja immer diese Karnevalsfreizeiten, die fanden dann im Bergischen Land irgendwo statt. Und da wurde getauft. Und dann wurde gefragt, wer lässt sich taufen? Dann haben die ganzen mussten Zeugnisse erzählen, also von Jesus berichten, wie sie zum Glauben gekommen sind. Einer nach dem anderen, der getauft wurde. Manfred Liesgemeinsch hat getauft. Und dann wurde einer nach dem anderen getauft, die Zeugnisse gegeben hatte. Und dann stand der Manfred auf und sagte, ich habe den Eindruck, hier ist noch jemand im Raum, der sollte sich taufen lassen. Und dann stand eine Frau auf und sagte, das bin ich. Also sie meinte sich und sagte, das wäre sie. Und dann sagte er nur, ja komm, zieh dich da hinten um und lass dich taufen. Die Frau, ohne Zeugnis zu geben, wurde getauft. Und ich saß da auf meinem Platz und dachte, wenn der noch einmal sagt, dass da noch einer ist, dann rufe ich und dann werde ich mich taufen lassen. Und dann hat er getauft und sagte, ich habe den Eindruck, hier ist noch jemand, der sollte sich taufen lassen. Und ich habe nur gesagt, ich. Und dann bin ich, ohne ein zweites Paar Unterhosen zu haben oder sonst irgendwie, bin ich ab in die Kabine, umgezogen, rein ins Wasser und ich bin wild getauft worden. Verstehst du? Wild getauft worden. Nicht irgendwie ganz richtig so, wie man das so macht in Gemeinde und sonst wie, sondern einfach wild an der Stelle, wo ich ins Wasser springen konnte, ohne dass ich ein Zeugnis abgegeben hätte. Das war ich gewesen. Ich konnte einfach nicht vor Menschen reden, weil ich Ängste hatte. Und dann hatte Gott das durchbrochen in meinem Leben. Er hatte etwas Nagelneues gewirkt durch die Kraft des Wortes Gottes. Ich hatte mich an der Bibelschule angemeldet, ohne jemals öffentlich gepredigt zu haben. Ich habe mich angemeldet, weil ich einen Film gesehen hatte, einen Missionsfilm, und auf dem Missionsfilm hatte ich einen Mann gesehen, der hat auf der Missionsstation Rasen gemäht. Und dann habe ich gesagt, das kann ich auch. Ein Rasen mähen, wenn es mir nur ist, einen Rasen zu mähen für Gott. Aber ich will mein Leben Gott geben, wozu immer er mich gebrauchen will. Und mit dieser Motivation habe ich mich an der Bibelschule angemeldet. Ja, ich dachte, es ist egal, ich studiere das Wort Gottes und ich werde einfach für Gott da sein und ich will die Bibel kennenlernen, auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, irgendwie vor Menschen zu predigen oder irgendetwas in dieser Richtung zu tun. Und dann, halbes Jahr auf der Bibelschule, wurde ich krank. Ich bekam starke Schmerzen. Ich ging von einem Arzt zum nächsten. Drei Ärzte habe ich konsultiert. Und einer nach dem anderen sagte, es wäre ein größeres Problem. Der dritte Arzt war hier in Langenfeld, weil wir dann inzwischen ja hier in Langenfeld gewohnt haben, meine Eltern hier waren. Und mein Vater musste mich zum Arzt hinfahren. Der hat mich gecheckt und so weiter. Und dann sagte der Arzt mir, haben Sie einen Zeugen irgendwie? Ich sage, wie einen Zeugen? Ja, ich will, wenn ich Ihnen das jetzt hier sage, will ich wissen, dass jemand das gehört hat, damit nicht gesagt wird, ich hätte Sie nicht gewarnt. Und dann sagte ich, ja, mein Vater ist im Wartezimmer. So kam mein Vater rein und dann sagte der Arzt mir, ich habe drei Patienten mit dem, was Sie haben. Ich war 19 Jahre alt. Er sagte, der eine ist an dem, was er hatte, gestorben. Der andere sitzt im Rollstuhl und der dritte, dem versuche ich noch aus dem Rollstuhl herauszubewahren. Und dann sprach er über mein Leben. Er sagte quasi, Sie werden sehen müssen, das ist der normale Prozess, wie die Dinge laufen. Und ich will Sie nur vorgewarnt haben, damit nicht gesagt werden kann, ich hätte nicht gewarnt. Und mit dieser Information ging ich zurück nach Hause, hier in Langenfeld, in die Wohnung meiner Eltern. Ich sagte das meiner Mutter und meine ganze Welt brach zusammen. Ich hatte noch immer die Vorstellung gehabt, ich kann Rasen mähen für Gott. Aber jetzt mit Rollstuhl, das sind ja Bilder, die sind gleich vor deinem Auge, wo du das innerlich siehst und du hast die Schmerzen im Rücken und du weißt nicht, was kann da passieren und wie. Was soll jetzt noch geschehen? Und dann sagte mein Vater mir damals, Junge, wenn die Ärzte dich aufgegeben haben, in meiner Bibel steht, sagte er, in meiner Bibel steht, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute, in aller Ewigkeit. Es steht da drin, dass er unser Arzt ist, der heilt. Und er gab mir den Tipp, er sagte, nimm jeden Tag ein Wort Gottes. Denk drüber nach, er beschrieb es genau. Er sagte, denk über diese Bibelstellen nach. Ich empfehle dir, schreib es dir auf einen Zettel. Sprich es aus mit deinem Mund. Da ist Kraft in diesem Wort drin. Du wirst sehen, das ist wie Medizin. Jeden Tag nimm das Wort Gottes, lies es. Er sagte, das ist wie Essen. Du musst es nehmen, sprechen, was immer bewegt dich in diesem Wort, weil die Heilung ist in diesem Wort drin. Und ich wusste nichts anderes, als das zu tun, was mein Vater mir gesagt hatte. Ich dachte, wenn der Arzt mich jetzt quasi aufgegeben hat, ich will tun, was mein Vater mir sagt. Und dann nahm ich das, einen Monat, zwei Monate, drei Monate. Das Wort Gottes bewegt immer wieder, mich damit beschäftigt. Nach knapp drei Monaten sprach man mich auf der Bibelschule an und sagte, wir haben hier so einen Turnus, da muss jeder Bibelschüler eine Andacht halten vor den ungefähr 100 Bibelschülern. Das heißt, sich hinstellen und dann 10 Minuten, Viertelstunde Kurzpredigt halten. Die Person, der Bibelschullehrer, sprach mich an und sagte, also jetzt bist du dran, du musst übernächste Woche eine solche Predigt halten. Und ich hörte das und ich dachte in meinem Herzen nur, Herr, worüber soll ich predigen? Und dann war ich erschrocken, weil ich dachte, ey, was denke ich denn jetzt? Ich habe noch nie gepredigt. Eigentlich habe ich Angst vor dem Predigen. Wie kann ich jetzt denken, was soll ich predigen? Und ich merkte plötzlich, es war keine Angst mehr da. Es war keine Angst vorm Predigen. Kein bisschen, nicht die Spur davon. Ich überlegte, warum habe ich keine Angst davor? Und dann kam sofort ein Bibelwort, wie ich es auch heute erwähnt habe. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Plötzlich kam ein Bibelwort nach dem nächsten von den Bibelworten, die ich die drei Monate vorher in mich aufgenommen hatte, kam zu mir. Wo ich einfach dachte, warum sollte ich Angst haben, wenn doch Christus in mir ist? Diese Bibelstellen waren plötzlich lebendig. Wovor sollte ich denn in aller Welt Angst haben? Und dieses Wort wurde lebendig plötzlich in mir. Und ich hatte nur die Frage, Herr, worüber soll ich predigen? Und ich war erstaunt. Mensch, ich habe keine Angst vorm Predigen. Und dann sagte ich nochmal, Herr, worüber soll ich predigen? Und das Reden des Heiligen Geistes kam deutlich und klar. Predige darüber, dass ich heute noch die Kranken heile wie zuvor. Und dann sagte ich, das kann ich nicht machen, Gott. Ich habe diese Schmerzen in der Bibelschule. Freitags nachmittags war immer Arbeitseinsatz. Da mussten die Männer schwer tragen und heben und arbeiten. Und die Frauen irgendwo bügeln oder in der Kapelle Staubtuch wedeln. Und ich war eingeteilt, weil ich diese Schmerzen hatte und Beschwerden, unter den Frauen, Schwestern, Staubtuch zu wedeln. So, das war bekannt. Der Jordan, der kann nicht arbeiten, weil er hat diese Schmerzen, er hat diese Beschwerden, er hat diese Krankheit. Er kann das nicht. Und ich jetzt, Staubtuch wedelnd in der Kapelle, ich soll mich jetzt vor den Leuten hinstellen und sagen, Jesus Christus ist derselbe, er heilt heute immer noch die Kranken, wir glauben daran, dass Zeichen und Wunder geschehen. Diese Predigt soll ich halten. Ich sagte, Gott, ich fühle mich wie ein Lügner, wenn ich das mache. Das ist doch nicht wahr. Ich bin doch nicht geheilt. Gott sagte mir, das war wieder wie so ein Flash, wie so ein Blitz, der reinkam in mein Innerstes. Predige du mein Wort, um den Rest werde ich mich kümmern. Die Schmerzen immer noch da. Immer noch das Gleiche. Dann habe ich diese Andacht gehalten. Ich werde es nie vergessen. Ich habe sie gehalten. Ich habe das Wort Gottes ausgeteilt, das erste Mal in meinem Leben freigesprochen vor Menschen. Dann ging ich zurück auf mein Zimmer, bewegte mich so, wie ich mich immer mal bewegte. Ich hatte hier eine Sperre, tiefer kam ich nicht, als dass meine Finger bis zum oberen Bereich meiner Knie kamen. Ich ging so runter, ich denke, was ist das denn, so leicht, so einfach. Und dann ging alles hoch und runter und ich konnte mich bewegen, wie ich wollte, kein Schmerz mehr, nicht. Es war komplett geheilt ab dieser Stunde. Aber für mich, preis den Herrn, das ist wunderbar. Aber für mich, das größte Wunder im Ganzen, ich meine, das ist fantastisch, körperliche Heilung zu erleben, aber das größte Wunder war, in mir war was passiert, und das ist der Punkt, den ich benennen möchte, durch eine über drei Monats Therapie des Wortes Gottes, hatte ich etwas gelernt, was ich vielleicht gar nicht sonst gelernt hätte. Ich hatte gelernt, wie man das Wort Gottes zu sich nimmt. Dass man es nicht zu sich nimmt, indem man es einfach liest und sagt, ach ja, ich kenne es jetzt. Sondern, dass wenn man es liest, es zunächst ja nur ein Buchstabe ist, der aber zu einer Realität werden möchte in unserem Leben. Und Jesus hat gesagt, er wird uns den Heiligen Geist geben. Dieser Heilige Geist ist der Geist, der Wahrheit, wir könnten auch sagen Realität, denn Wahrheit und Realität ist eins. Dieser Geist ist der Geist der Wahrheit, der Realität. Er wird uns in alle Realität und Wahrheit führen von dem, was Jesus uns gelehrt hat. Er wird das, was Jesus vermittelt hat, sein Wort, seine Rede, wird er nehmen, der Heilige Geist, und wird uns das zu einer Realität machen. So, ich kann auf einem Zettel das Wort Heilung geschrieben sehen und ich nehme diesen Zettel und es ist ja nur ein Zettel, es hilft mir nichts. Es muss zu einer Realität werden. Und es wird zu einer Realität, wenn wir das Wort Gottes nehmen, uns damit beschäftigen, dranbleiben an seiner Rede oder wie es in Kolosser 3, Vers 16 heißt, das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Halleluja. Weil dann wird es plötzlich zu einer Offenbarung. Wenn es zu einer Realität wird, offenbart es sich oder manifestiert sich, wie immer wir das ausdrücken, in unserem Leben als eine solche Realität. Früher hatte ich 1:18 Autos gesammelt, so aus den 60er Jahren in Amerika, diese schicken Autos, 1:18 hatte ich einige bei mir im Wohnzimmer stehen. So auf dem Klavier standen drei solche Wagen und auch sonst hatte ich ein paar. Und dann kam ein Gastredner zu uns in die Gemeinde, war bei uns im Wohnzimmer. Und dann hatte ich diese schicken 1:18 Autos da stehen, auf die ich ganz stolz war. Und er kommt rein und sieht diese Autos bei mir. Und er sagt zu mir, wusstest du, die gibt's auch in echt. Und als er das so sagte, fiel mir was wie Schuppen von den Augen. Ja, diese Dinge, von denen die Bibel redet, sind nicht nur nette Sprüche, die wir uns an die Wand hängen, sondern es gibt diese Dinge in echt. Es gibt das Leben, das Christus in uns ist, in dir ist, gibt es in echt. Dass der Christus Jesus, der auferstanden ist von den Toten, dass er aufsteht mitten in deiner Lebenssituation. Dass du in Christus Jesus einen Aufstand machen kannst. Halleluja, gegen die Umstände, die da sind. Das gibt es in echt. Und hat nichts zu tun mit der Stärke einer Persönlichkeit, wo man sagen würde, oh ja, dieser Frau ist besonders toll redebegabt oder dieser Mann ist besonders toll redebegabt, deshalb kann Gott ihn gebrauchen. Sondern Gottes Wort sagt, gerade in den Schwachen ist er mächtig. Das gefällt Gott, wenn er sieht, da ist jemand, der aus sich heraus gar nichts kann. Dann sagt Gott, das ist meine größte Möglichkeit. Das ist das, wo ich wirken möchte. Darum, als ich den Ruf bekam nach Kassel damals, nach der Bibelschule, und man mich rief und sagte, willst du nach Kassel kommen, habe ich die Geschichte von Kassel gelesen. Berliner Erklärung. Eine kleine Gemeinde dort, wo es hieß, diesen Pastorengrab. Jeder Pastor ist bisher gekündigt worden. Allseitig bekannt. Ja? Pastorengrab. Ja? Und da wächst nichts. Da kommt nichts. Und ich wusste nur eins. Halleluja. Was für eine Möglichkeit für Gott. Amen. Weil er möchte genau da, wo es schwierig ist, da möchte Gott hingehen. Und in den Schwachen ist er mächtig. Er wird nicht mächtig sein durch Menschen, die denken, aus sich heraus hätten sie alles schon gebacken oder könnten sie es. Sondern derjenige, der weiß, ohne Jesus kann ich überhaupt nichts tun. Da ist die große Voraussetzung. Und wenn eine solche Person, die das erkannt hat, anfängt, sich zu füllen mit dem Wort Gottes, dann wird Glaube in der Person aufstehen. Ich hatte mir eigentlich strikt vorgenommen, dieses Zeugnis heute hier nicht zu sagen, weil ihr es ja schon mal gehört habt, oder viele von euch. Aber ich wurde einfach gelenkt durch den Heiligen Geist. Ich kann da gar nichts gegen machen. Und genauso ist es mit diesem Ort gewesen, mit Langenfeld, wie ich hineingekommen bin, in Lobpreis und Anbetung als ein permanenter Lebensstil. Weil ich wollte mich dann in dem Jahr 79 wollte ich mich vorbereiten auf die Bibelschule, gerade das Abitur gemacht. Und dann wollte ich mich vorbereiten auf die Bibelschule. Und damals kam eine Band hierher, die hieß Freudenöl. Das war, was jetzt Bad Gandersheim ist, von da eine Band. Und dann kamen Martin Pepper und Warren Friesen und verschiedene Leute, die in dieser Band waren. Sie kamen hierher und waren hier, um Abende zu haben für Gott. So Anbetungsabende und Zeugnisse. Und dann wurde ich gefragt, wärst du bereit, also ich, mein kleines Apartment, was ich hatte, zur Verfügung zu stellen, dass einige von diesen Männern dort übernachten würden. Und ich sagte, klar, für Männer Gottes gebe ich mein Zimmer. Ja, das ist doch logisch. Und dann habe ich mein Zimmer geräumt und dann konnten da 2, 3 Männer von ihnen übernachten. Und dann kamen sie zu mir und sagten, Matthias, gibt es hier irgendwo in Langenfeld ein Schwimmbad? Wir würden gerne nachmittags schwimmen gehen. Und ich dachte mir nur, meine Güte, ich meine, die sind doch jetzt hierher gekommen, um Gottes Gegenwart zu suchen. Wir wollen abends, wollen wir richtige Versammlungen haben, wo Gott wirkt. Da sollen sie doch meinen Raum jetzt hier nehmen und den ganzen Nachmittag beten. Das war, was ich gedacht habe. Ja? Ich denke, die sollten beten nachmittags, damit wir abends hier Gott wirken sehen. Und jetzt sagen die mir, sie wollen nachmittags schwimmen gehen. Dann sagten sie, du kannst mit uns mitgehen, zeig uns, wo es ist und wir haben eine gute Zeit mit Schwimmen. Und ich dachte, okay, dann bin ich mit denen schwimmen gegangen. Und dann bin ich in der Duschkabine, hier in Langenfeld, im Schwimmbad. Zieh mich um. Und das hatte ich noch nie gehört. Ja, ich kannte so, dass man in der Gemeinde irgendwo mal so einen leichten Gesang in Zungen singt. Aber neben mir in der Duschkabine, ich denke, was ist das denn? Da singt einer in neuen Sprachen. Und dann noch, was weiß ich, wie Balu, ja, so in Gemütlichkeit und versuch's mal mit Gemütlichkeit und so weiter. Ich dachte, was ist denn jetzt hier los? Und ich öffnete meine Duschkabine, hat mich umgezogen, war selber in der Badehose da. Dann öffnet sich diese andere Duschkabine, die neben mir gewesen ist. Und jemand kam heraus mit Badehose. Sprang umher und pries Gott in neuen Zungen, rannte zum Wasser in Zungen singend und sprang mit dem Körper rein ins Wasser. Ich dachte mir, wo bin ich denn hier, in welchem Film? Ich meine, das hatte ich noch nie erlebt. Und dann waren wir zusammen da auf der Decke und sonnten uns und sonst wie. Da hatten die ihre Bibel einfach so hingeflanscht, lasen zwischendurch in der Bibel. Ich sagte, was macht ihr da? Sie sagten, wir werden gerade voll von Heiligen Geist. Ich sagte, wie? Ja, Epheser 5, und dann zeigten sie mir, werdet voll Heiligen Geistes, indem ihr bei euch selbst im Psalmen, Lobliedern, geistlichen Liedern redet und dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt. Ja, schaut, wir haben einfach eine gute Zeit in Gott. Wir beten die ganze Zeit, wir lesen aus Gottes Wort, wir unterhalten uns. Wir sind in Gott jetzt, so wie wir jetzt hier sind. Ich sage, das ist eure Vorbereitung für heute Abend. Ja, das ist unsere Vorbereitung. Das machen wir den ganzen Tag. Morgens, wenn wir aufstehen, erzählt mir der eine, er rasiert sich, legt da seine Bibel nebenbei. Und dann, wenn ein Vers ihn anspricht, bewegt er sich in diesem Vers, nimmt das und hat seinen Gottesdienst beim Fertigmachen, beim Rasieren, im Bad. Und wie es so kommt, den ganzen Tag lang. Ich sage, das ist cool. Ich dachte, das wäre so schwierig. Ich dachte, man müsste immer die Augen zukneifen, wenn man betet. Und je mehr man die Augen zugekniffen hat, umso mehr hört Gott. Aber das geht so einfach. Ja, sagen Sie. Das geht total entspannt. Und kurze Zeit vorher habe ich mir nämlich so einen Krampf gemacht. Ich hatte versucht, heilig zu werden für die Bibelschule. Ich hatte mich vorbereiten wollen auf die Bibelschule, hatte gesagt, jetzt werde ich ganz heilig. Und ich hatte mir alles schon vorgenommen, was ich, wie lange ich bete und was ich mache und hatte mir meinen eigenen Leistungskatalog aufgedrückt. Und meine Mutter sprach mich an am Kaffeetisch, sagte zu mir, Junge, ich habe dich die letzten Tage beobachtet, hast du ein Problem? Ich sagte, wieso? Ja, du bist zu ernst geworden, du bist gar nicht wie du bist normalerweise. Du bist so furchtbar ernst geworden. Geht's dir nicht gut? Und ich dachte nur, ja, ich versuche heilig zu sein. Ich versuche mich auf die Bibelschule vorzubereiten. Ich will Gott dienen von ganzem Herzen. Ich will dabei keinen Fehler machen. Und dann kamen die und lebten so. Und ich sagte mir, wenn die das so machen, mache ich das auch so. Ich werde so leben. Ich mache das als einen Lebensstil. Das hat hier in Langenfeld angefangen, hat nicht aufgehört. Preis den Herrn. Das ist Lebensstil bei mir geworden. Lobpreis, Anbetung, mit Gott zusammen sein, als etwas, was zum Alltag gehört, was dann einfach geschieht, was da ist, wo wo wir die Gegenwart Gottes erleben, mitten im Alltag, wo du, wenn du viel in Zungen betest und singst, wo du plötzlich merkst, boah, das fängt manchmal so zwischendurch an, ohne dass du drüber nachdenkst. Es ist einfach da. Plötzlich beim Autofahren fängt es an, in dir zu beten. Und dann lässt du es einfach beten und merkst plötzlich bei Lebenssituationen, dass Dinge zusammenpassen. Ja? Wunderbar zusammenpassen. Ich kam in Kassel bei einer Mittagspause, ging ich so aus dem Geschäft raus, wo ich was eingekauft hatte. Und plötzlich fängt es an, in mir zu beten. Ich denke, wow, ist das toll. Ich bete, dann sehe ich einen Mann vor mir. Einen Mann mit Nadelstreifenanzug, weißen Haaren und Pferdeschwanz. Und ich dachte nur so, während ich so in Zungen betete, ohne das geplant zu haben, dachte ich bei mir, was ist das für ein interessanter Mann? Den würde ich mal gern kennenlernen, was der für einen Beruf hat. Dann öffnet dieser Mann mir die Tür, schaut mich an und sagt zu mir, oh, sind Sie dieser Prediger da aus dem offenen Kanal, also aus dem Fernsehen? Ich sage, ja. Oh, sagt er, ich gucke immer Ihre Sendung, das ist hochinteressant. Dann drückt er mir die Hand und sagt, ich bin der Arzt, Doktor so und so, und ich bin auch im offenen Kanal, ich mache immer Magie. Ich habe meine magische Sendung. Er sagt, aber ich bin aus der Kirche ausgetreten, weil mit Kirche kann ich nichts anfangen. Aber ich habe Ihre Sendung gesehen. Und was Sie da sagen, das spricht mich an. Und geben Sie mir Ihre Adresse von Ihrer Kirche, weil ich habe ein paar Fälle bei mir bei den Kranken. Denen würde ich gerne mal etwas weitergeben, dass Sie sich das anhören, was Sie über das Leben sagen. Geben Sie mir Ihre Adresse, ich bin hochinteressiert. Wir erleben solche Dinge, wo Gott plötzlich Türen öffnet, wo man nie gedacht hätte, wie hungrig Leute sind. Und die Türen öffnen sich, wenn man sich leiten lässt vom Heiligen Geist. Wenn diese Leute auch merken, dass wir ganz unverkrampft sind, dass wir nicht eine Frömmigkeit aufsetzen, die irgendwie aufgesetzt ist, sondern aus der Natürlichkeit herauskommt. Preis den Herrn. Und das ist meine Vision. Ich freue mich über junge Generation, die heute hier ist. Leute, die so sind, wie sie sind, super aussehen, modern gestylt, preis den Herrn. Das war bei uns damals, als wir zum Glauben kommen, wollte man gleich so uns in eine Tüte pressen, wie man aussehen musste. Ja? Und ich habe mir damals gesagt, nee, da lasse ich mich gar nicht reinbringen. Man hatte damals als Christ, muss man so eine Fassonfrisur haben, Kurzhaarfrisur und so weiter, dann war man ein richtiger Christ. Und ich habe mir gesagt, das mache ich nicht mit, ich lasse mir jetzt die Haare wachsen, ich lasse mir einen Bart wachsen, genau. Und als ich zur Bibelschule kam, habe ich dann doch den Bart abrasieren müssen, damit ich da gut angekommen bin. Kam eine Schwester auf mich zu, sagte, als ich rasiert dann war, Matthias, ich bin so dankbar, dass du jetzt dein ganzes Leben Jesus hingegeben hast. Es ist nicht im Bart tragen oder Haarfrisur so oder so oder so. Es ist, wenn wir Jesus Christus Raum geben, in allen Bereichen unseres Lebens, inmitten dieser Welt stehen, eine Sprache sprechen, die diese Welt versteht, die ihnen nah ist, wo wir nah an ihrem Herzen sind, wo sie uns verstehen können, wie wir es meinen. Aber dieser Christus Jesus, der ohne Zeit und Raum ist, in dir sein kann und durch dich Menschen berührt. Lasst uns selbst freimachen von aller Religiosität, von allem, wo wir denken, wir müssen so und so leben, als feste, starre Sache. Nein, wir müssen es nicht, sondern wir leben aus einer Beziehung zu Jesus. Die Bibel sagt uns, dass im Neuen Testament der Glaube gekommen ist. Galaterbrief bringt dies hervor. Nun aber ist der Glaube gekommen. Ich nehme das noch jetzt hinein, bevor wir dann in einen Segnungsteil gehen werden. Und zwar, wenn ihr aufschlagen wollt, in Galater, meines Wert 3. Es war hier alles anders als geplant. Ich hatte eine ganz andere Predigt, aber ich bin dem jetzt einfach mal gefolgt, was hier der Geist Gottes mir gezeigt hatte. Genau, Galater 3, Vers 23. Bevor der Glaube kam, wurden wir unter Gesetz verwahrt und eingeschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Zuchtmeister, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude, da ist nicht Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Die Bibel kennt keine Unterscheidung. Da ist Mann und du musst dich jetzt so verhalten, da ist Frau und du musst dich so verhalten, sondern du bist in Christus Jesus. Und wenn du als Mann in Christus Jesus bist, wirst du maximal das optimale Mannsein leben, was Gott hat. Und wenn du Frau bist und in Christus Jesus lebst, wirst du automatisch per Führung des Heiligen Geistes Frau leben, wie es nach dem Modell Gottes aussieht. Und die Bibel sagt, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz sind. Was heißt es? Gesetz ist ein Buchstabe, welcher sagt, du musst das so und so machen. Gesetz ist ein Buchstabe, der beschreibt mit menschlichen Worten, was wir genau einhalten müssen. Die Bibel sagt, das Gesetz ist unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin. Was ist Zuchtmeister? Da steht im Griechischen das Wort Paidagogos, also Pädagoge. Und gemeint ist, in der damaligen Zeit war ein Pädagoge jemand, der sich um die Kinder gekümmert hat, bis sie so alt waren, dass sie dem Vater zugeführt werden konnte. Also in einem reichen Haus, wo es einen erhabenen Vater gab, da hat er sich nicht um die 5-, 6-, 7-jährigen Kinder gekümmert. Auch nicht um die 10-Jährigen, sondern darum hat sich ein Pädagoge, ein Paidagogos gekümmert. Hier mit Zuchtmeister übersetzt, der quasi die Kinder erzogen hat, der gesagt hat, so macht man das nicht, du musst das anders machen. Vorher kannst du nicht zu dem Vater kommen, weil du musst gut erzogen sein, bis du zum Vater kommst. Die Bibel sagt, vorher war der Zuchtmeister da, das war das Gesetz. Nun aber seid ihr dem Vater vorgeführt worden und ihr seid zum Vater gekommen, um direkt mit dem Vater eine Beziehung zu haben. Und wie ihr jetzt lebt, ist der Glaube. Und der Glaube ist, dass der Geist Gottes in dir ist und gibt Zeugnis deinem Geist, was zu tun das Richtige ist. Halleluja. Und da lebt jeder in dem Licht, was Gott ihm momentan gegeben hat. Und was wir als ältere Generation als Auftrag haben, ist einer jüngeren Generation zu helfen, damit sie da hineinkommen können. Das zu leben, was es heißt, Christus Jesus zu leben in ihrer Generation. Und manchmal machen wir, und ich muss selber bei mir aufpassen, den Fehler, dass wir einer neuen Generation einen Mantel überstülpen wollen, wo wir sagen, so macht man das. So muss Gemeinde gebaut werden. So muss es aussehen. Das ist immer wieder die Gefahr, auch bei mir selber, wo ich sehe, ich habe einen gewissen Stil gehabt, eine gewisse Art. Aber jetzt gilt es, einer nächsten Generation zu helfen, damit sie den Glauben leben können, ihrer Art gemäß. Es gibt bei diesem uralten Film Papa Ante Portes, kennt ihr den? So ein Film mit Loriot, genau, da gibt er seinem Sohn, gibt er so einen uralten Mantel. Ja, gibt er ihm einen Mantel und sagt, ich habe einen Mantel für dich. Und er guckt nur, der Sohn, ein alter Mantel vom Papa. Ja, und dann zieht er ihm den Mantel an und der ist viel zu lang und sieht überhaupt nichts aus. Der Vater zieht ihm den Mantel an und sagt, siehst du, Junge, passt. Ja, und das ist nicht, wie Gott die Dinge machen möchte. Das wäre Gesetz, das wäre aufgestülpt, das wäre nicht echt. Sondern das Leben in Christus Jesus ist Christus in uns. Halleluja. In Reinheit. Ich glaube an Reinheit. Und ich glaube, eine junge Generation heutzutage, die sind voll drauf, was Reinheit angeht. Die wollen mehr Reinheit als je zuvor. Ich bin jetzt dankbar, wir haben ein paar Studenten gehabt, die kamen nach Kassel gezogen, haben unsere Gemeinde gecheckt, sind dahin und haben geguckt, was macht ihr hier? Und dann wollten eine Gruppe, glaube ich, von 8 Studenten oder so, wollten mich sprechen. Ich sage, okay, Ja, wir wollten wissen, was du über Sex vor der Ehe sagst. Ich sage, Sex vor der Ehe ist Sünde. Wir glauben nicht daran, dass es der Wille Gottes ist. Wir proklamieren das nicht hier vorne in Gottesdiensten, dass wir gleich da draufhauen, weil wir wollen die Leute erreichen. Aber unser Statement ist, Sünde. Was meinst du über Homosexualität? Ich glaube, wie gesagt, Gott liebt die Homosexuellen enorm, aber Homosexualität ist eine Abart, ist nicht, was Gott möchte, es ist Sünde. Wir nennen das nicht im Gottesdienst so, wir proklamieren das nicht nach außen, weil sonst die Leute das als das Thema machen. Jesus-Zentrum ist gegen die Homos. So, das ist dann das Nächste, was in der Zeitung steht. Müssen wir nicht machen. Aber wir lehren darüber. Auch mal hatte ich letztes Jahr im Gottesdienst 2 Gottesdienste nicht veröffentlicht, einfach über Sexualität geredet und diese Dinge einfach hineingesprochen in Gemeinden. Diese jungen Leute saßen da. Ich kannte die ja nicht. Ich wusste nicht, wie sie reagieren würden. Ich dachte, vielleicht kann es sein. Sie verlassen jetzt gleich den Raum wieder und sagen, dann ist es nicht unsere Gemeinde. Sie sagten, das war genau, was wir hören wollten. Dann sind wir hier richtig. Preis den Herrn. Ich glaube, eine junge Generation ist bereit, in unserem Land aufzustehen, für Jesus das Land einzunehmen. Sie sind vorbereitet. Vielleicht haben einige natürlich auch noch nicht diese oder jene Lehre in Reinheit gehört, aber viele von ihnen sind durch den Heiligen Geist vorbereitet, ihr Leben hinzugeben mit ganzer Radikalität. Und das ist super und das ist gut so. Halleluja. Lasst uns zusammenstehen. Jung und alt, das ist unsere große, große Chance. Ja. Ich hörte mal, ich glaube, war Bruder Koschorek aus dem BFP, der hatte mal die Geschichte erzählt, wo er sagte, da war ein Parkplatz und dann war ein Parkplatz frei auf diesem großen Parkplatz und es kam ein junger Mann mit einem Sportwagen und es kam ein alter Mann mit einer Art Rolls-Royce, also richtig ein dickes, großes Auto. Und der junge Mann fuhr rein in diese Parklücke, so schnell er war, zack war er drin, sprang raus aus dem Wagen und sagte zu dem alten Mann, jung und dynamisch müsste man sein. Und der Mann gab Gas, fuhr mit seinem Wagen in den Sportwagen rein, kurbelte die Scheibe runter und sagte, man müsste alt und reich sein. Und das ist genau, wie es nicht sein soll in der Gemeinde Jesu. Sondern Gott möchte das zusammenbringen. Das Jung, Dynamische und das Alt und Erfahrene begleitend nach vorne zu gehen. Denn was nach vorne kommen soll, ist der Christus in uns. Und seine Gegenwart. Vielleicht gefällt dem einen oder anderen dies und jenes in einem Musikstil nicht oder so. Aber es geht nicht um unseren Musikstil, was uns gefällt. Ich fand das letztens so toll. Ich war beim Meeting gewesen und da war der Pastor von Hillsong, wie heißt der? Freimut Haverkamp, genau. Und der hatte dann einfach mal offen gesagt, vor einer ganzen Konferenz hat er gesagt, der Musikstil, den wir bei uns, also bei sich in der Gemeinde fahren, wäre nicht sein Lieblingsmusikstil, was er am liebsten hört. Ja, er wird es anders hören, privat, aber er geht das, macht das, weil er merkt, es erreicht die Menschen und es verherrlicht Gott. Und er kann Menschen erreichen, dass sie ins Reich Gottes hineingeschwemmt werden. Es geht nicht um uns. Es geht nicht um uns, es geht um Nordrhein-Westfalen. Es geht darum, die Menschen zu erreichen. Es geht darum, eine neue Generation zu erreichen, eine junge Generation. Und junge Leute sind unsere Helden, die wir nach vorne bringen wollen. Amen. Und Jesus verherrlicht sehen wollen. Und ich bin so dankbar, gerade über ältere Geschwister. Also ich bin ja auch schon ein Älterer. Aber über ältere, die einfach sagen, wir unterstützen, weil wir wollen nur eins sehen, dass das Reich Gottes kommt, dass der Wille Gottes geschieht. Halleluja. Ich spüre die Gegenwart Gottes wunderbar in diesem Raum, seitdem wir vorhin in Anbetung reingegangen sind. Dieser Abend ist ganz anders verlaufen, als ich gedacht hatte. Aber ich spüre, dass der Geist Gottes heute etwas implantieren möchte hier. Über die Freiheit im Heiligen Geist. Über das Leben mit Gott als Lebensstil. Und das gemeinsame Miteinander, ob wir nun jung oder alt sind, zu sagen, wir wollen die Herrlichkeit Gottes sehen. Wisst ihr, Anbetung bringt die manifeste Gegenwart Gottes in Räume hinein. Weil die Bibel sagt, wenn zwei oder drei zu ihm hin versammelt sind, Eis steht im Griechischen, das Wort zu Jesus hin versammelt sind, nicht nur in seinem Namen, sondern zu seinem Namen hin versammelt sind, der Fokus auf Jesus. Wenn wir uns versammeln und sagen, wir wollen die Herrlichkeit Gottes sehen, wird Gottes Herrlichkeit sich lagern und wir werden neu sehen, wie Zeichen und Wunder geschehen. Das, was die Leute ziehen wird, sind Zeichen und Wunder. 10 Jahre zurück habe ich gesagt, Gott, ich will nicht hinter Zeichen und Wundern sein. Ich will dahinterher sein, dass du kommst. Es geht um dich. Heute, 10 Jahre später, bin ich immer noch hinter der Gegenwart Gottes her, dass Gott wirkt. Aber ich habe einen anderen zusätzlichen Wunsch in meinem Herzen, ein Verlangen, was immer stärker wird. Ich will erneut Zeichen und Wunder sehen. Weil ich weiß genau, wenn plötzlich die Rollstuhlfahrer aussteigen aus ihren Rollstühlen, wenn offensichtliche Dinge passieren, du musst niemandem mehr sagen, wo wir unsere Gottesdienste feiern. Die Leute kommen, weil es eine so große Not. Sie kommen und sie kommen. Und Gott möchte darüber wirken. Aber es geschieht, wenn seine manifeste Gegenwart kommt. Und der Schlüssel ist, glaube ich, ein Lebensstil von Lobpreis und Anbetung. Dass Gottes Geist kommt und sich lagert. Ich darf nochmal das Lobpreisteam bitten, dass ihr nach vorne kommt, dass wir einfach nochmal ein Lied der Anbetung konkret singen und dann im Geist weiter singen und dann gucken wir, was macht der Geist Gottes. Und ich glaube, Gott will einfach eine neue Erfrischung geben, eine neue Hingabe, eine neue Leidenschaft für ihn, eine neue Entscheidung für sein Wort, an seinem Wort zu bleiben. Eine neue Entscheidung, Anbeter vor Gott zu sein, den ganzen Tag über, nicht nur in gewissen Versammlungen. Und Gott sagt, ich werde kommen und ich werde mich lagern. Ich möchte mich lagern hier in Nordrhein-Westfalen, in diesen Gemeinden, in euren Gemeinden, spricht der Herr, möchte ich mich lagern. Ich möchte mich dort lagern und meine Herrlichkeit zeigen. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Halleluja.